Schön, dass Sie noch mal gekommen sind, um das, was wir hier besprochen haben, miteinander abzurunden. Auch wenn es hier sehr heiß ist drin. Ich danke Ihnen, dass Sie die ganze Zeit so geduldig mitgegangen sind und es dem Redner leicht gemacht haben. Glücksregeln der anderen Art. Vor einigen Monaten fuhr man durch Hannover und sah überall ein Plakat der Bild-Zeitung. Der Slogan lautete Glücksregeln für den Alltag. Und der Untertitel war das neue Buch des Dalai Lama, dessen Konterfei einen in bekannter Weise angrinste. Der Predigttext, mit dem dieser Hebräerbrief jetzt schließt und mit dem wir unsere Konferenz zum Abschluss beenden, wir wollen das nochmal bündeln, endet auch mit einem ausgesprochen praktischen und persönlichen Kapitel, Hebräer 13. Es ist kein Zufall, dass diese praktischen Anweisungen am Ende des Briefes stehen. Das ist in der Bibel, gerade in den Briefen, die übliche Reihenfolge, erst die Grundlagen, dann die Anwendung. Erst die Grundlagen, dann die Anwendung, erst die Lehre und darauf gründet dann das Leben. Erst die Position und dann die Praxis. Erst das Fundament und dann das Haus. Erst das Denken einschalten und dann Mund und Hände betätigen. Und so hat auch der Hebräerbrief in den Kapiteln 1 bis 11 die Grundlagen gelegt. In Kapitel 12 dann einige seelsorgerliche, grundsätzliche Ermutigungen gegeben. Das hat Pastor Herbing Ihnen gestern gezeigt, wie mit diesen Grundlagen Leben gestaltet werden kann. Und heute in Kapitel 13 geht es am Ende nochmal um eine spezielle Anwendung, um einige einzelne Anweisungen und Konkretisierungen. Glücksregeln für den Alltag, allerdings Glücksregeln der anderen Art. Denn die Leitfrage über Hebräer 13 lautet nicht, wie kann ich leichter leben? Wie kann ich glücklicher werden? Das ist eine typische Sektenfrage, die beim Menschen ansetzt. Die Leitfrage über Hebräer 13 lautet, wie kann ich auch im Alltag Gott gefallen? Diese Frage setzt bei Gott an. Und auf diesen Ton endete ja gestern Abend bereits Hebräer 12, Vers 28. Lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Wie kann ich Gott gefallen? Das ist die Leitfrage für das Leben des Christen. Und das steht auch in unserem 13. Kapitel noch zweimal. Solche Opfer gefallen Gott in Vers 16 und in Vers 21 geht es auch nochmal darum, der mache euch tüchtig, er schaffe in uns, was ihm gefällt. Wie kann man Gott gefallen? Die Grundvoraussetzungen haben wir gestern in Hebräer 11 studiert. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Also das Entscheidende, wenn wir Gott gefallen wollen, ist der Glaube. Das ist die Schlüsselfrage. Stehen Sie im Glauben an Jesus Christus? Und wir haben gesehen, welches Vorrecht dieser Glaube beschert, die übernatürliche persönliche Beziehung zu dem Herrscher des Universums und seinem Sohn Jesus Christus. Und wir haben gesehen, welch tiefes Glück es bedeutet, in dieser Beziehung zu leben. Wir haben aber auch gesehen, dieser Gott erhebt einen Anspruch auf unser ganzes Leben. Und darum bleibt das, die Leitfrage über dem Leben des Christen, wie kann ich Gott gefallen? Und darauf gibt dieses 13. Kapitel, das ich Ihnen auch wieder sehr ans Herz lege, dass Sie es doch in den nächsten Tagen auch für sich immer wieder durchlesen und studieren, gibt er Antworten in einem sehr persönlichen Ton. Dieser persönliche Ton fällt schon beim Briefschluss auf. Wenn Sie mal in Vers 22 gucken, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dieses Wort der Ermahnung an. Ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Manche werden gesagt haben, wenn das schon kurz ist, was ist dann erst, wenn der lang schreibt, der Kerl? Aber er wirbt jetzt und er will sagen, ich habe mich bemüht, es übersichtlich zu machen, dass ihr es wirklich verstehen könnt. Ich habe mich bemüht, es nachvollziehbar für euch zu machen. Ich will euch nicht überfordern, ich will aber auch ganz klar reden. Wir haben gesagt, dass der Name des Hebräerbriefverfassers uns nicht bekannt ist, aber in sein Herz können wir gerade in diesen letzten Versen ganz gut hineinschauen. Und in diesem persönlichen Ton geht es weiter. Er lässt sie an einer erfreulichen Neuigkeit teilhaben, 23a. Timotheus ist wieder frei. Mensch, er ist raus aus dem Gefängnis. Freut euch mit uns. Er plant einen persönlichen Besuch, 23b. Und dann folgen noch Grüße herüber und hinüber. Und auch diese Grüße sind nicht einfach nur eine Formsache, sondern sie sollen deutlich machen, wir gehören zusammen und wir stehen zusammen. Und wir haben Verantwortung füreinander. Und aufgrund dieser Verantwortung, liebe Brüder, bitte ich euch dringend, verschließt euch nicht gegenüber dieser Botschaft dieses Hebräerbriefes. Das ist nicht meine Meinung, die ich euch hier mitteile, sondern es ist Gottes Wahrheit. Das ist also die Gesinnung, in der dieser Brief geschrieben wird. Das ist die innere Haltung. Der Hebräerbrief will uns dabei helfen, dass wir auch unter dem Druck und unter den Widerständen des Alltags so leben, dass unser Leben Gott gefällt. Und wenn mir einer dabei helfen will, dann will ich ihm gerne zuhören. Und dabei kommt es jetzt auf zwei Punkte an. Auf zwei verschiedene Punkte, die Gott uns ans Herz legt. Erster Punkt, Bewährung in Beziehungen. Und zweiter Punkt, Bewahrung der großen Linie. Also Bewährung in Beziehungen, das sind die ersten 7 Verse. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe, gastfrei zu sein, vergesst nicht. Denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene. Und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat geweissagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was kann mir ein Mensch tun? Gedenket an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Wandel nach. Das ist also das Erste, Bewährung in Beziehungen. Verschiedene Beziehungen werden hier genannt, in denen sich die Christen bewähren sollen. Und die erste Beziehung, 1a, ist die zu den Mitchristen. Ich gebe zu, dass man das hier sehr schlecht lesen kann. Und ich mache den Vorschlag, ich lasse die Folien einfach da. Dann kann das hier nochmal jemand richtig auf ein schönes Papier kopieren. Und dann kann bei der nächsten Veranstaltung jeder, der möchte, diese beiden Papiere, die hier als Folien liegen, mitbekommen. Wäre das möglich, ja? Dann lasse ich Ihnen diese Folien hier, dann haben Sie es wirklich nochmal komprimiert und können mit diesen Folien dieses Kapitel nochmal studieren, weil wir jetzt einen relativ zügigen Überblick dazu geben müssen. Also, wenn Sie es hier nicht mehr kriegen, weil Sie nicht länger hier bleiben, dann können Sie mich auch anschreiben und ich kann es Ihnen zuschicken. Also die erste Beziehung, die hier genannt wird, ist die zu den Mitchristen. Bleibt fest in der brüderlichen Liebe. Und das meint mehr als Sympathie. Liebe ist ein Tun. Die Gemeinde ist ja Gottes Familie. Sie ist ein Leib. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Und so haben die Christen eine besondere Verantwortung zu ihren Mitchristen. Die Bibel macht klare Unterschiede zwischen der Menschheitsfamilie und der Gemeindefamilie. Paulus sagt einmal, tut Gutes jedermann, zumeist aber an des Glaubensgenossen. Die Gemeinde soll an ihrer Liebe erkennbar sein. Johannes 13, Vers 34 bis 35. Daran soll jeder erkennen, sagt Jesus, dass ihr meine Jünger seid, dadurch, dass ihr eine besondere Liebe untereinander habt. Und diese Liebe, das ist nicht so ein Romantizismus, als ob unter Christen immer alles in Ordnung wäre. Das wissen wir ja, dass das nicht so ist. Und die Bibel nennt ja auch Streit und Spaltungen und Ärger und miese Stimmung und Gemeinheiten unter Christen beim Namen. Ganz häufig, das ist nichts Besonderes. Aber wir sollen immer wieder neu anfangen. Wir sollen niemanden vorzeitig und voreilig aufgeben. Und wir sollen versuchen, soweit es an uns liegt, diese Verantwortung wirklich wahrzunehmen. Jedoch, bei aller Bedeutung der Gemeindefamilie, die Christen sollen sich auch gegenüber Fremden nicht abschotten. Das ist die zweite Beziehung. Vers 2, nämlich die Beziehung zu den Fremden. B, also zu den Fremden. Bruder Mühl, wenn Sie es einfach weiterschieben jeweils. Ich will Sie nur beruhigen, wenn Sie das nicht lesen können, müssen Sie morgen nicht zum Augenarzt. Also keine Sorge. In Vers 2 heißt es, vernachlässigt nicht die Gastfreundschaft, denn durch sie haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Da steht im Griechischen das Wort Philoxenia, also freundlich zum Fremden. Die Christen sollten transparent leben. Sie sollten sich auch hinter die Karten gucken lassen, in die Karten schauen lassen, hinter die Kulissen. Und das war natürlich besonders brisant in Verfolgungszeiten, denn man wusste ja nie, wer würde sich da einschleichen und möglicherweise die Christen auskundschaften wollen. Das war ein gewisses Wagnis auch. Sie sollten nicht naiv sein, aber sie sollten ein Herz haben für die Fremden. Und der Hebräerbrief ermutigt sie, dabei werdet ihr oft mehr ausrichten, als euch zunächst bewusst ist, denn er sagt, einige haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Da gibt es im Alten Testament etliche Beispiele. Abraham und Sarah zum Beispiel in 1. Mose 18, 1 bis 3. Oder Gideon in Richter 6, ab Vers 11. Die haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Und so, im übertragenen Sinne, sagt der Hebräerbriefschreiber, kann es euch auch gehen. Außerdem hat Gastfreundschaft zu den Fremden auch eine missionarische Wirkung, die man nicht unterschätzen soll. Also, die Beziehung zu den Mitchristen, zu den Fremden. Dann der nächste Schritt, über die Gemeinde und das Haus hinaus ins Gefängnis. C, die Beziehung zu den Gefangenen und Verfolgten. Gedenkt an die Gefangenen und an die Misshandelten. In Hebräer 10, 32 bis 34 hatten wir ja gesehen, hier hatten die Hebräer einiges an eigener Erfahrung schon gesammelt. Einige von ihnen waren selbst bereits verfolgt und misshandelt worden. Und jetzt sagt er, denkt an die. Das gilt auch für uns. Denkt an die verfolgten Christen. Denkt an die misshandelten Glaubensgeschwister. Denkt auch an die in eurem Umfeld, die unter einem besonderen Druck stehen. Vielleicht durch einen Lehrer, der total gegen den biblischen Glauben eingestellt ist. Oder durch einen Chef, der seinen Mitarbeiter drangsaliert, weil er dessen Glauben ablehnt. Aber denkt auch an die im Sudan und in China und in anderen Ländern. Vergesst die nicht, betet für die. Sie müssen wissen, dass es damals in den römischen Gefängnissen besonders grauenvolle Verhältnisse gab. Und es gehörte sehr viel, es war dreckig, es war brutal. Und es gehörte sehr viel Mut dazu, einen zu besuchen, der in so einem römischen Gefängnis war. Paulus hat das ja selbst erfahren und er war manchmal enttäuscht, dass ihn so wenige besucht haben. Und wer Verfolgte bei sich zu Hause aufnahm oder ihnen öffentlich Schutz gewährte, der fiel bei der Staatsmacht unangenehm auf. Aber die Christen sollen sich hier engagieren, sagt der Hebräerbrief. Vernachlässigt nicht die Beziehung zu den Verfolgten und tut es so, sagt der Hebräerbrief, als wärt ihr Mitgefangene. Als wärt ihr am eigenen Leib, mit dem eigenen Hals mit drin. Macht es mit Engagement. Macht es mit Herz, macht es nicht mit der linken Hand. Stellt euch an die Seite eurer verfolgten Glaubensgeschwister. Ihr wisst doch selbst noch, was körperliches und seelisches Leiden bedeutet. Ihr habt es doch selbst noch erfahren. Und erfahrt es zum Teil auch heute. So, nachdem der Kreis so immer weitergezogen wurde, von der Gemeinde zu den Fremden, zum Gefängnis, geht es jetzt wieder in die andere Richtung, in den allerengsten Kreis, zurück ins eigene Schlafzimmer. Bewährung in Beziehung meint dann auch Bewährung in der Ehe. Die Ehe soll in Ehren gehalten und das Ehebett unbefleckt bewahrt werden. Ehe als verbindliche Schöpfungsordnung wurde von zwei Seiten in Frage gestellt. Einmal gab es gnostische Tendenzen der Leibfeindlichkeit. Die sagten, ein echter Christ soll nicht in der Ehe leben und soll schon gar nicht in der Ehe Sexualität erfahren. Das war die eine Seite und dann gab es von der anderen Seite liberale Tendenzen, die für Hurerei sich einsetzten und sagen, ach, nehmt es doch nicht so genau mit der ehelichen Treue. Was macht schon einen Seitensprung aus? So, und gegen diese beiden Gefährdungen, sagt der Hebräerbrief, die Ehe soll in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Geschlechtsverkehr gehört nach biblischem Maßstab ausschließlich in die Ehe. Und Gott wird sexuelle Sünden, das steht hier auch extra, die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Gott wird solche Sünden wie alle anderen auch nicht einfach übersehen. Und die Ehe in Ehren halten, das ist nicht nur auf die Sexualität beschränkt, auch der sonstige Umgang mit dem Ehepartner. Leben wir so, wie es Paulus in Epheser 5 ab Vers 21 sagt? Und auch das Verhältnis zu den Kindern, die aus dieser Ehe hervorgehen. Es soll gestaltet werden nach den Leitlinien Gottes. Die Bibel hat also viel zu diesem Thema zu sagen. Es ist ein ganz wichtiges Bewährungsfeld. Und von dort aus kommt der Verfasser dann noch auf eine weitere heikle Frage zu sprechen, nämlich Bewährung in Beziehungen betrifft auch die Beziehung zum Geld. Seid nicht geldgierig, heißt es hier. Also Warnung vor Habgier und Geiz kommt in der Bibel auffällig häufig vor. Offensichtlich ist das auch für Christen eine gravierende Versuchung. Lesen Sie zum Beispiel mal 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10. Und dann zeigt der Hebräerbrief noch etwas, ab Vers 5b. Der Herr hat doch gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Und damit macht er deutlich, bei meiner Beziehung zum Geld geht es auch um meine Beziehung zu Gott. Vertraue ich ihm, dass er mich in der rechten Weise versorgt? Lasst euch genügen, sagt der Hebräerbrief. Das ist nicht einfach ein moralischer Appell, seid ein bisschen bescheiden, sondern hier wird mit einer ganz starken Zusage das untermauert. Der Hebräerbrief zitiert hier eine bekannte alttestamentliche Verheißung, die in ähnlicher Form an vier verschiedenen Stellen vorkommt. 1. Mose 28, 15, 5. Mose 31, 6. Können Sie alles von der Kassette abschreiben. Josua 1, Vers 5 und 1. Chronik 28, Vers 20. Da sagt Gott, ich will dich nicht aufgeben und ich will dich niemals verlassen. Und der Hebräerbriefschreiber legt jetzt den Finger drauf und sagt, denkt dran, auch dabei, wie ihr mit eurem Geld umgeht, auch da geht es letztlich um euer Verhältnis zu Gott. Ob ihr ihm wirklich vertraut. Geldgier ist Unglauben, denn Gott hat versprochen, uns zu versorgen. Und deshalb, mit diesem Wort Hoste im Griechischen, deshalb, werden Vers 5 und Vers 6 verknüpft. Deswegen, weil das so ist, haben wir allen Grund, mit Psalm 118, Vers 6 nüchtern und überlegt zu antworten, der Herr ist mein Helfer und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was mir ein Mensch tun könnte. Ich kann also in allen menschlichen Bedingungen und unter allen menschlichen Umständen mich auf die Hilfe des allmächtigen Gottes verlassen. Mit diesem Beispiel macht der Hebräerbrief also deutlich, wie eng alle unsere Beziehungen in diesem Leben zu tun haben mit unserer Beziehung zu Gott. 5 verschiedene Beziehungen hat er hier aufgeführt. Zu den Mitchristen, zu den Fremden, zu den Gefangenen und Verfolgten, zum Ehepartner und den Kindern und zum Geld. Und die Bewährung in diesen Beziehungen ist keine Nebensache. Wenn hier Sünde geduldet wird, schadet das dem Ganzen. Und dann kommt noch der Übergang zu einer weiteren, zu einer letzten Beziehung, zu den früheren Lehrern. Also den Lehrern im Glauben. Da ist es, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Also diese geistlichen Leiter sind offensichtlich gestorben. Und warum war es wichtig, sie im Gedächtnis zu behalten? Weil sie das Wort Gottes vermittelt haben. Vor allem deshalb war es wichtig, ihrer zu gedenken, dessen zu gedenken, was sie im Auftrag Jesu gelehrt hatten. Dass der Inhalt lückenlos und nahtlos weitergegeben wurde, dass da kein Papier dazwischen kam. Sie wissen, es gibt in vielen Firmen das Problem der dritten Generation. Die erste baut alles auf, die zweite stabilisiert es und die dritte Generation steht dann in der Gefahr, alles wieder zu verspielen, weil sie es ganz selbstverständlich als gegeben hinnimmt und nicht mehr dafür kämpfen muss. Und das kann auch in Gemeinden sehr schnell auftreten, dieses Problem der dritten Generation. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, Leute, lasst das nicht passieren. Lasst da kein Blättchen Papier dazwischen kommen. Gedenket eurer Lehrer, gedenket dessen, was sie euch im Auftrag Jesu gelehrt haben. Sie sind nicht wichtig, weil sie so große Lehrer waren, sondern durch ihre bibeltreue Lehre und durch ihre Hinweisfunktion auf Christus. Und sie haben ja nicht nur verkündigt, wenn sie wirklich gute Lehrer waren, sondern sie waren auch glaubwürdige Vorbilder bis zum Schluss. Und deswegen sagt der Hebräerbrief, seht den Ausgang ihres Lebens an, den Ausgang ihres Lebenswandels. So sollt auch ihr treu bleiben bis zum Ziel. Das ist hier keine Aufforderung, sich blind an Menschen zu hängen. Aber es ist die Aufforderung, sich an solchen Vorbildern zu orientieren, deren Verkündigung und Vorbild wirklich zusammenpasste, die glaubwürdig gewesen sind, bei denen Verkündigung und Leben eine Einheit war und den Vorgaben der Heiligen Schrift entsprach, obwohl das natürlich auch fehlerhafte Menschen waren. Aber sie haben darum gerungen, treu in der Nachfolge des lebendigen Gottes zu stehen. So, mit dieser letzten Beziehungsebene zu den Lehrern und ihrem Vermächtnis führt der Hebräerbrief uns dann zügig zu einem zweiten und letzten Punkt, den wir unbedingt beherzigen müssen, wenn unser Leben Gott gefallen soll. Erstens ging es um Bewährung in Beziehungen und zweitens nun geht es um die Bewahrung der großen Linie. Der Hebräerbrief sagt, wenn du wirklich Gott gefallen willst, wenn du zu seiner Ehre und Freude leben willst, dann ist es wichtig, dass du die zentrale Wahrheit, die mein Brief entfaltet, dass du die wirklich von Herzen verstehst und glaubst und dass du dein ganzes Leben davon prägen lässt, dass du diese große Linie verstehst und dass du in diesen Wahrheiten zu Hause bist. Bei meiner Vorbereitung habe ich schwer an diesen letzten Teil des Hebräerbriefs geknabbert. Da stehen ja viele sehr bekannte Verse, zum Beispiel Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit, Vers 8. Oder 9b, es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Oder Vers 14, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das sind sehr bekannte Verse, aber wie hängen die zusammen? Diese ganzen berühmten Verse, warum hat er die hier so aneinandergereiht? Habe ich lange dran geknabbert, bis ich gemerkt habe, Er nimmt uns mit diesen Versen an die Hand, der Hebräerbrief, und führt uns wie im Zeitraffer nochmal das Wichtigste seiner gesamten Argumentation vor Augen. Das ist eine geniale Zusammenfassung der Leitlinien, die er uns hier präsentiert. Und die will ich auch nochmal kurz zusammenfassen. Es geht ganz Vers für Vers, ganz logisch und stringent. Also, die große Linie A. Jesus Christus genügt, er ist Gott, das ist Vers 8. Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Jesus genügt, keine Zwischeninstanz, kein zusätzliches Rettungsinstitut durch irgendeine Kirche oder irgendeinen Priester oder irgendwelche Heilige oder Maria, Jesus genügt. Ich weiß noch, als ich Vikar war und wir meinen sehr liberalen Vikariatsvater, dem ich zugeteilt worden war, und seine Frau eingeladen hatten zum Abendessen, zeigten wir ihnen unsere neue Wohnung und ich zeigte ihnen natürlich auch mein Studierzimmer. Und da hing so ein alter Spruch, ich glaube aus dem Erzgebirge, hatte uns den meine Großmutter mal geschenkt, da stand drauf, Jesus genügt. Und die Frau von meinem Mentor, von diesem Pfarrer, mokierte sich gleich, na, ob Jesus genügt, das würde ich ja wohl bestreiten. Und schon waren wir im Gespräch. Na, ob man das so sagen kann, meinte sie. Und auch manche Empfänger des Hebräerbriefs hatten daran so ihre Zweifel. Die hätten das nicht so frech gesagt wie diese Frau vom Pfarrer, aber die hatten das im Hinterkopf, ob Jesus wirklich genügt. Ob wir nicht doch an den alten Opfern noch weiter festhalten sollen. Viele hingen zwischen den Fronten. Und dagegen betont der Hebräerbrief die unendliche Überlegenheit Jesu Christi und fasst sie in diesem Vers 8 zusammen. Gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Das heißt, Jesus ist nicht dem Wandel der Zeiten unterworfen. Das heißt das. Er ist ewig. Und das wiederum heißt, er ist Gott. Menschen, die mit dem Alten Testament vertraut waren, die dachten sofort an die Formulierung, mit der Gott sich dem Mose im brennenden Dornbusch vorgestellt hat. 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sagt, Ehyeh, Asher, Ehyeh, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin ewig, ich bin immer da. Das ist ein wichtiges Kennzeichen meiner Gottheit. Und so wird es jetzt auch vom Hebräerbrief für Jesus in Anspruch genommen. Gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Erinnern Sie sich noch an Freitagabend, das erste Kapitel. Gestern bei der Schöpfung hat Jesus alles gemacht und erhält die Welt. Heute sitzt er in der Weltregierung zur rechten Hand Gottes des Vaters. Er hat Teil an seiner Allgegenwart und seiner Macht und in Ewigkeit gehört ihm die große Zukunft, die ganze Welt und alles, denn er ist der große Erbe. Das ist alles im ersten Kapitel schon mal gesagt worden. Und hier wird es in diesem Vers 8 nochmal auf den Punkt gebracht. Jesus genügt. Jesus ist Gott. Die Bewahrung der großen Linie muss hier ansetzen, in diesem Vers 8. Und mit diesem großen Thema, Jesus genügt, Jesus wird als Gott angebetet, wird dann auch dieses Kapitel dann fast enden in Vers 21, wo es heißt, durch Jesus Christus, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. So, und von dieser Wahrheit sollen sich die Hebräer keinen Millimeter abbringen lassen. Und deswegen B, halte die Wahrheit über Jesus fest. Das ist Vers 9. Da steht, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Also, das Erste war die Person Jesu, die Gott ist und die völlig genügt. Und das Zweite ist jetzt, halte nun die Wahrheit über Jesus fest und lass dich nicht von dieser Wahrheit abbringen. Halte die Lehre fest, alle Lehre der Bibel, aber hier geht es nochmal ganz besonders um die Lehre über Jesus. Und in Vers 9 wird dann an den Erfindungsreichtum der Irrlehrer erinnert. Und durch mancherlei Irrlehren versucht man euch davon wegzubringen. Man könnte eine ganze Kirchengeschichte mit Häresien, mit Irrlehren über Jesus schreiben. Und die meisten dieser Häresien lehnten Jesus nicht rundweg ab, sondern untergruben seine Gottheit. Mit scheinbar kleinen Abweichungen. Und auch die kleinste Abweichung hat die Tendenz, uns vom Ziel fortzureißen, sagt der Hebräerbrief. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben. Lasst das nicht zu. Denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Also das ist eine ganz aktuelle Frontstellung. Nicht Jesus prinzipiell wird in Frage gestellt. Das machen auch die Synkretisten nicht. Das macht auch Hans Küng nicht. Aber Jesus allein. Jesus genügt. Das wird in Frage gestellt. Und am verstecktesten und damit gefährlichsten geschieht das in der Lehre der römisch-katholischen Kirche, wo diese ganzen Zwischeninstanzen, wie wir sahen, eingefügt werden. Maria, die Kirche, der Papst, der Priester. Aber es gibt eben auch in vielen evangelikalen Kreisen die aktuelle Tendenz, sich immer mehr zur Ökumene und zur Kooperation mit der römischen Kirche hin zu öffnen. Und das ist eine sehr gefährliche Tendenz, weil es letztlich darauf hinausläuft, dass man Jesus nicht mehr mit seinem Anspruch ganz ernst nimmt. Und wer sich zum Katholizismus hin öffnet, öffnet sich damit automatisch auch zur Religionsvermischung. Wir hatten gesehen, wie die römisch-katholische Kirche auch von ihrer Theologie her sehr offen ist für eine Kooperation mit den anderen Religionen. Weil sie sagt, in allen Religionen ist etwas Wahrheit, nur bei uns die ganze Wahrheit in der katholischen Kirche, aber alle glauben letztlich an denselben Gott. Hinter allen Religionen steht der eine. Und das schlägt Jesus ins Gesicht, diese Lehre. Jesus genügt, lasst euch nicht fortreißen, auch nicht zu kleinen Kompromissen. Und dann ist es ein köstlich Ding, dass das Herz fest wird, dass euch nicht jeder kleine neue Wind einer neuen Lehre schon wieder ins Schwanken bringt. Lasst euch nicht auf faule Kompromisse ein. Lasst euch nicht fortreißen. Und das Gute ist, der Hebräerbrief formuliert nicht nur eine Warnung, sondern er sagt auch, wie das gehen kann, durch Gnade. Das heißt, ihr müsst Gott bitten, dass er euch das schenkt. Und ich bitte das Gott ganz oft, dass ich sage, lass mich, Herr, durchschauen, wenn sich ein Irrtum bei mir einschleichen will. Lass mich wirklich verstehen, was dein Wort sagt. Und gib mir einen wachen Verstand, wenn irgendwelche falschen Lehren sich einschleichen wollen, auch in mein Denken. Ein festes Herz haben wir nicht, weil wir so klug sind. Dazu sind die Irrlehrer und der Teufel viel zu geschickt. Ein festes Herz bekommen wir nur durch Gnade. Nur dadurch, dass Gott uns das in seiner Gnade schenkt. Also, wenn ihr durchkommen wollt, sagt der Hebräerbrief, dann braucht ihr diese Gnade Gottes. Und nicht irgendwelche Speisegebote, die euch nichts mehr nutzen. Ja, einige wollten ja zurück zu ihren alten Lehren und ihren alten Riten und Traditionen, die früher mal richtig gewesen waren, weil Gott sie für früher angeordnet hatte. Aber schon im Alten Testament waren die Speisegebote zwar in Ordnung, aber nicht tauglich zur Herzensfestigung. Aber sie hatten von Gott her jetzt ihren Sinn und ihre Aufgabe erledigt. Und seitdem Jesus gekommen war, hatten sie überhaupt keine Funktion mehr. Jetzt haben sie überhaupt keinen Nutzen mehr, sagt der Hebräerbriefschreiber. Und schon gar nicht den Nutzen, das Herz festzumachen. Also, das ist das Zweite bei der Bewahrung der großen Linie. Halte die Wahrheit über Jesus fest. A, Jesus genügt. B, halte die Wahrheit über Jesus fest. Und dann nimmt der Hebräerbrief ganz stringent den Teil der Wahrheit über Jesus ins Visier, der im Hebräerbrief im Mittelpunkt stand, nämlich die Frage der Erlösung. Und darum lautet der Punkt C, siehe die Wahrheit, sagt dir, wie Jesus dich erlöst hat. Da heißt es hier in Vers 10, wir haben einen Altar. Wir haben doch auch einen Altar. Keinen sichtbaren, der wurde ja von vielen Gemeindegliedern vermisst, die aus dem Judentum kamen. Da hatten sie den großen Tempel mit dem großen Altar. Und der Hebräerbrief sagt, nee, wir haben jetzt einen anderen Altar und einen viel besseren Altar. Das ist ein Bild für das Kreuz von Jesus. Das Kreuz ist der Altar. Verstehen Sie? Der Altar ist der Ort, wo das blutige Opfer stattfindet. Und das ist am Kreuz passiert. Also ein Bild für das Kreuz. Der Altar, der Ort des blutigen Opfers. Und dieses Kreuz, das ist zum einen eine große Einladung. Gott hat den Vorhang zerrissen. Er sagt, ich stelle meinen Sohn aus und ich zeige ihn aller Welt, und fordere euch damit zur Umkehr auf und zum Glauben an ihn. Aber zugleich hat dieses Kreuz auch eine scheidende Wirkung. Der Hebräerbrief sagt hier im Vers 10, von diesem Altar haben kein Recht zu essen. Also in den Genuss dieses Opfers kommt nur, wer sich auf das Jesus allein einlässt. Die anderen haben kein Recht, von diesem Altar zu essen. Das Kreuz wird mir nur zum Heil, wenn ich mich auf Jesus allein verlasse. Und auf niemanden sonst zu meiner Rettung. Auf sein Opfer allein. Wer Jesus ergänzen will, verliert ihn ganz. Verstehen Sie, wer Jesus ergänzen will, verliert ihn ganz. Der hat am Ende überhaupt nichts mehr von ihm. Also, Sie haben kein Recht, vom Altar zu essen, die das bestreiten. Und das war natürlich auch nochmal eine Anspielung auf das alte Opfersystem. Das ist ein ganz spannender Zusammenhang. Noch einmal konzentrieren. Es ist ganz, ganz schwer, sich um diese Zeit nach dem Mittagessen und dem Kaffeetrinken noch zu konzentrieren. Da sollen sogar Redner schon eingeschlafen sein. So, und jetzt noch müssen wir diesen Gesichtspunkt noch einmal herausarbeiten. Er sagt, wenn ihr an dem alten Opfersystem festhaltet, dann habt ihr kein Recht, von unserem Altar zu profitieren, von dem Kreuz Jesu, aber ihr habt auch kein Recht, von eurem eigenen Altar zu essen. Warum das? In 3. Mose 16 war das festgelegt. Da gab es den Versöhnungstag. Und an diesem Versöhnungstag, da mussten bestimmte Kadaver der Opfertiere, deren Blut zum Altar gebracht worden war, die durften nicht gegessen werden dort am Altar, sondern sie mussten außerhalb des Lagers verbrannt werden. Das steht in 3. Mose 16, Vers 27. Also, auch die Opfernden selbst im Alten Bund durften diese Kadaver nicht essen. Die mussten außerhalb des Lagers verbrannt werden. Das sollte deutlich machen, die Sünde muss rausgeschafft werden, sie muss weggeschafft werden. Denn die Leiber der Tiere, so steht es hier in Vers 11, deren Blut durch den Hohepriester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. So, und jetzt sehen Sie, wie genial der Hebräerbrief das auf Jesus überträgt. Und wie er zeigt, wie vollständig und endgültig Jesus all diese Opfer erfüllt hat. Auch Jesus wurde wie diese Kadaver rausgeschleppt, nämlich aus der Stadt. Auch Jesus wurde wie diese Kadaver, diese Vorschattung von Opfern, und Jesus war dann das endgültige Opfer, wurde rausgeschleppt aus der Stadt, als er sein Blut für uns vergoss bei der Kreuzigung. Da geschah das wo? Es geschah jenseits der Stadtmauer. Jenseits der Stadtmauer. Golgatha steht für draußen. Können Sie in Johannes 19, Vers 17 nachlesen. Draußen hat Jesus sein Blut vergossen, um das Volk zu heiligen. Und so benutzt der Hebräerbrief zwei sehr starke Bilder für das Kreuz Jesu. Das Kreuz ist der Opferaltar, wo Jesus sein Blut vergießt. Also das Kreuz ist der Ort, wo geopfert wird, wo Gottes eigener Sohn sein Leben opfert. Und das Kreuz ist zugleich der Schandplatz jenseits des Stadttores. Das Kreuz ist zugleich der Ort, wohin das Opfertier bzw. die Kadaver weggeschafft wird, weil die Sünde raus muss und dort verbrannt werden muss. Was für Bilder! Und damit will der Hebräerbrief seinen Lesern es ins Herz einbrennen. Leute, haltet diese Wahrheit über Jesus fest. Er hat euch erlöst an seinem Kreuz. Das Kreuz ist der Altar, wo das Blut floss. Und das Kreuz ist zugleich der Ort draußen, wohin die Kadaver gebracht worden sind, um sie dort zu verbrennen. Sünde muss weg. Mit Sünde muss radikal gehandelt werden. Und das hat Gott an seinem Sohn Jesus getan. Halte das bitte fest. Halte diese Wahrheit über Jesus fest. Sie sagt dir, wie er dich erlöst hat. Sieh auf das Kreuz. Betrachte diesen Schandort. Und dann weißt du, wohin du dich zu halten hast. Und das ist jetzt unser Punkt D. Die Erlösten treten in die Kreuzesnachfolge ein. Also, Jesus genügt es. A, er ist Gott. Halte die Wahrheit über Jesus fest. B, sie sagt dir, wie Jesus dich erlöst hat. C, und jetzt D, die Erlösten, die das annehmen, die treten in die Kreuzesnachfolge ein. Wer zu Jesus gehören will, der muss selber zu ihm rausgehen. Der muss bereit sein, das bequeme und vertraute Lager zu verlassen. Und für die Juden war dieses vertraute Lager ihr altes Gesetzessystem, der alte levitische Opferdienst. Da mussten sie jetzt rausgehen. Sie mussten sagen, wir verlassen uns allein auf das Opfer, das Jesus ein für alle Mal gebracht hat. Aber auch jeder andere, der zu Jesus geht, muss sein altes Lager verlassen. Bestimmte Meinungen, bestimmte Machtsysteme, einen bestimmten Lebensstil, vielleicht auch bestimmte Leute, mit denen er zu tun hatte vorher und von denen er sich prägen ließ. Wer zu Jesus gehören will, muss mit rausgehen. Wer sich zu Jesus bekennt und ihm folgen will, hat einen neuen Herrn. Und er wird mit hineingezogen in die Ablehnung, die auch Jesus begegnet. Und spätestens dann, wenn deutlich wird, wer Jesus ist und wie sein Anspruch lautet, dann werden die, die sich an Jesus halten und die ihn lieben und die ihm folgen und die sich zu ihm bekennen, mit hineingezogen in die Verachtung und in den Widerstand, der gegen Jesus sich immer wieder erhebt. Und der Hebräerbrief schenkt seinen Leuten reinen Wein ein und sagt, ihr müsst mit rausgehen. Geht raus zu Jesus. Vers 13, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Das heißt auch, lasst uns Ja sagen, auch zu den Schwierigkeiten der Nachfolge. Lasst uns Ja dazu sagen, dass Leben mit Jesus nicht immer nur bedeutet, den leichtesten und schönsten Weg zu gehen, den vermeintlich schönsten Weg. Jesus führt uns manchmal leichte Wege, aber er führt uns manchmal auch schwere Wege. Und er beschlagnahmt, das zeigt der Hebräerbrief wieder und wieder, unser ganzes Leben. Vor einiger Zeit bekam meine Frau mal einen Brief von einer jungen Christin aus unserer früheren Gemeinde, nennen wir sie mal Sabine. Sie lebt ganz überzeugt mit Jesus, aber wie alle Christen hat auch sie noch mit Hindernissen zu kämpfen. Und als sie mal wieder in so einer etwas angefochtenen Stimmung war, da schrieb sie dann an meine Frau, Zitat, ihr Mann hat mal gesagt, ein Leben mit Gott ist nicht langweilig, es ist aufregend. Das stimmt, aber ich will zurzeit nur meine Ruhe haben, das ist alles. Verstehen Sie, so geht's uns oft, dass wir sagen, ja natürlich, das Leben mit Jesus ist aufregend, spannend, dramatisch. Aber wir würden manchmal einfach lieber nur unsere Ruhe haben. Jesus hat aber nichts beschönigt. Jesus hat das deutlich gesagt, er hat gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Wer sein Kreuz auf sich nahm, der war auf dem Weg zur Hinrichtung. Der war auf dem Weg zum Sterben. Der war bereit, sein altes, dickes, eigenes Ich in den Tod zu geben und Jesus als seinem Herrn und König zu folgen. So, und dann nochmal der Hinweis, wie wir mit diesem Widerstand fertig werden können. Wir brauchen die richtige Zukunftsperspektive, das ist E. Die Erlösten treten in die Kreuzesnachfolge ein, war D und E. Dafür brauchen sie einen klaren Blick Richtung Himmel. Und diesen klaren Blick beschreibt dann Vers 14 mit diesem berühmten Vers. Da habe ich schon oft bei Beerdigungen drüber gepredigt. Da heißt es, denn wir haben hier in dieser Welt keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir können unseren Reichtum und unser Leben nicht hier in dieser Welt festmachen. Das ist der offene Blick auf das Diesseits. Wir sehen, das ist alles vergänglich. Es ist total vergänglich. Alles, was wir uns hier anschaffen und anhäufen können. Es ist so begrenzt. Und wer nur das Diesseits hat, der landet da, wo Ernest Hemingway landete, trotz seines Nobelpreises, den er gekriegt hatte. Er sagte, mein Weg geht nach nirgendwo und wieder nach nirgendwo und nochmal nach nirgendwo, dunkel und ohne Ende nach nirgendwo. Das ist das Diesseits. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Ich weiß noch über dem allerersten Pfarrhaus, das wir jemals bezogen, in der Nähe von Sulingen in Norddeutschland, da stand dieser Satz, Herberg biete kurze Zeit. Wandern nach der Ewigkeit. Einige haben das als eine Anspielung verstanden, der Besuch sollte nicht zu lange bleiben. Herberg, bitte kurze Zeit. So war es aber nicht gemeint, sondern es war so gemeint, bedenke, wir sind hier nur kurz. Wie lange wir auch immer in dieser Gemeinde unsere Arbeit tun werden. Herberg, bitte kurze Zeit. Wandern nach der Ewigkeit. Und im Haus meiner Großeltern hing ein Spruch, den ich auch nie vergessen werde. Da hieß es, dies Haus ist mein und doch nicht mein. Ein jeder wird nur Gast drin sein. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Schreiben Sie sich das irgendwo in Ihr schönes, großes Haus. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Ein jeder wird nur Gast drin sein. So ist es. Aber das ist nicht alles. Vers 14 schaut nicht nur auf die Vergänglichkeit des Diesseits, sondern er blickt ganz getrost in die Zukunft. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und das sagten wir gestern schon. Christen haben es gut. Sie wissen, wohin sie gehen. Christen wissen, wohin sie gehen. Wir kennen unsere ewige Heimat. Wir gehen nicht ins Ungewisse, nicht ins Nichts. Und wenn man das weiß, dann kommt man viel, viel besser auch mit all diesen Ungewissheiten dieses Lebens klar. Es gibt ein Gedicht von Rainer Kunze, da beschreibt er, wie das ist, wenn man nach Hause geht und einen keiner erwartet. Ich gehe durch die Straßen im Mantel verkrochen, zu Hause wird es öd sein, das Brot wird nichts hören, das Feuer nicht sprechen, nichts liebend gewähren und ich hätte so gern ein paar Worte gesprochen. Und am nächsten Tag geht er dann nach Hause und wird erwartet und er sagt, ich gehe durch die Straßen und sehe dein Gesicht, du wartest und schneidest das Brot schon für mich und kämmest du später, schnitt ich es für dich. Und schweig dann das Feuer, wir brauchen es nicht. Wir haben ja uns. Wir wissen, wo wir hingehen. Wir werden erwartet. Und so sagt es auch der Hebräerbrief seinen Leuten. Und dann F, das ist das Letzte, was zu dieser großen Linie dazugehört. Also, sie brauchen einen klaren Blick Richtung Himmel. Und dann F, dann können sie Gott und den Menschen schon jetzt von Herzen dienen. Dann können sie Gott und den Menschen schon jetzt von Herzen dienen. Und das ist die Konsequenz, die Vers 15 und Vers 16 nun formulieren. Und nochmal nehmen Sie das Bild vom überholten alten Opferdienst auf und sagen, Leute, jetzt sind andere Opfer angesagt, die richtigen Opfer. Das entscheidende Opfer hat Jesus gebracht. Aber so lasst uns nun, Vers 15, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Also jetzt ist Dienst angesagt. Wer erlöst ist und den Blick auf den Himmel richtet, der hat den Rücken frei zum Dienst. Dienst für Gott, um ihn zu loben und ihn zu ehren. Und dann auch Dienst für andere Menschen. Auch vor ihnen sollen wir Gott bekennen, damit sie ihn kennenlernen. Und wir sollen Gutes für sie tun, sagt der Hebräerbrief. Und wie man Gutes tun kann, das haben wir in den ersten 7 Versen gesehen bei den Beziehungen, in denen der Mensch lebt. Da seht ihr, wie ihr Gutes tun könnt. Gutes tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn das gefällt Gott wohl. Und tut Gutes auch für die Gemeinde und für die Leitung der Gemeinde, heißt es dann in Vers 17 bis 18. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und sie müssen Rechenschaft abgeben. Und tut das, gehorcht ihnen, damit sie das mit Freuden tun, nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Es ist für eine Gemeinde nicht gut, wenn sie murrende, geknechtete Leiter hat, die sich ständig gegen irgendwelche Oppositionen durchsetzen müssen. Und darum gehorcht euren Lehrern. Damit ist nicht eine blinde Gefolgschaft hinter Diktatoren gemeint, sondern diese Gemeindeleiter steht ja, die müssen auch Rechenschaft ablegen für ihre Arbeit. Vor Gott, aber auch vor der Gemeinde. Aber Leute, ordnet euch unter. Die Leute, die Gott durch eure Gemeinde berufen hat in diese Leitungsämter, die stützt auch. Wenn ihr Gutes tun wollt, habt ihr da viele Möglichkeiten, Gutes zu tun für die Gemeinde, indem ihr eure Ältesten stützt. Und die Ältesten müssen dieses Vertrauen natürlich rechtfertigen. Und dann noch mehr Möglichkeiten, Gutes zu tun. Vers 19, betet für die Missionare, sagt Paulus. Betet für uns. Betet für uns. Das ist wichtig. Für wie viele Missionare beten Sie? An dem Dienst welches Missionars oder welcher Missionarsfamilie oder welcher Missionsgesellschaft nehmen Sie Anteil? Das kann international in Übersee sein, das kann aber auch in Deutschland sein, KEB zum Beispiel, eine ganz, ganz wichtige Missionsarbeit. Betet für die Missionare, vergesst das nicht, sagt Paulus. Und informiert euch und steht hinter ihnen. Und so geht der Hebräerbrief jetzt mit Riesenschritten und Sie haben das mit großer Geduld hier noch mitverfolgt. Das ist nämlich gar nicht so unkompliziert, gerade dieser zweite Teil. Das ist schön. So geht dieser Brief nun mit Riesenschritten auf sein Ende zu. Ich wiederhole nochmal, wir hatten gesehen, die Leitfrage über allem war, wie kann ich Gott gefallen? Und dieses 13. Kapitel hat uns gezeigt, es geht um zwei Dinge. Bewähre dich in den Beziehungen, in denen du stehst, in die der lebendige Gott dich hineingestellt hat. Zu den Mitchristen, zu den Fremden, zu den Gefangenen und Verfolgten, zum Ehepartner und den Kindern, zum Geld und zu den früheren Lehrern. Bewähre dich in diesen Beziehungen. Und das Zweite, was uns der Hebräerbrief gezeigt hat, dann in den Versen 8 bis 19, bewahre die große Linie. Lass dich davon nicht abbringen. Halte das fest, verstehe das immer tiefer und bleib da dran. Jesus genügt, er ist Gott. Halte diese Wahrheit über Jesus fest. Sie sagt dir, wie Jesus dich erlöst hat. Die Erlösten treten in die Kreuzesnachfolge ein. Sie folgen Jesus auch wenn es was kostet. Dafür brauchen sie einen klaren Blick Richtung Himmel, um durchzuhalten. Und dann, wenn sie diesen klaren Blick Richtung Himmel haben, dann können sie Gott und den Menschen schon jetzt von Herzen dienen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die hier am Ende dieses Briefes noch einmal so gebündelt vor den Christen ausgebreitet wird. Und ich kann mir vorstellen, dass so mancher, der das las, geseufzt hat und gesagt hat, boah, was wird da von mir eigentlich erwartet? Wie soll das denn gehen? Dieses umfassende Programm, hat er den Mund nicht etwas zu voll genommen? Und es ist so, als ob der Schreiber mit diesem Seufzer rechnet. Als ob er damit rechnet. Und deswegen kommen jetzt nicht schon gleich die Grüße nach Vers 19, sondern er fügt noch ein ganz kurzes Schlusswort an. Hier ist alles ganz genau geplant in diesem Kapitel. Und in dem Schlusswort geht es genau um diese Frage: Wie soll ich das schaffen? Wie soll das gehen? Da sagt er, schau hin, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, dieser Gott, der Jesus auferweckt hat, der Jesus in seiner absoluten Machtstellung autorisiert hat, dieser Gott, Vers 21, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen. Der mache euch tüchtig. Und dann geht es noch weiter, schauen Sie genau hin. Und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus. Verstehen Sie, das ist die Antwort. Wenn Sie dieses Wort Gottes in Hebräer 13 ernst nehmen, dann werden Sie erstmal erschrecken und sagen, wie soll das gehen? Und dann lesen Sie bitte bis zu Ende. Und da sagt der Hebräerbrief Ihnen, wie das wirklich geht. Gott macht es. Der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus Christus von den Toten heraufgeführt hat, der mache euch tüchtig zu allem Guten, zu tun seinen Willen. Und er schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Gott will dir das schenken. Er will dich damit ausrüsten. Er will dich immer mehr zu diesem Menschen machen, wie er hier beschrieben ist in Hebräer 13. Er will dich Schritt für Schritt anleiten, lehren, verwandeln. Aber wie macht er das? Durch Jesus. Das heißt, es ist entscheidend, dass du an Jesus gebunden bist. Es ist nicht entscheidend, dass du eine Liste abarbeitest und dir dann auf die Schulter klopfst und sagst, ach, ich bin schon wieder ein bisschen gestiegen in der nach oben offenen Richterskala der Nachfolge. Sondern binde dich an Jesus. Binde dich an Jesus, durch Christus. Und Jesus hat das mal gesagt, dieses Wort, mit dem ich heute den Abendmahlskreis beendet habe. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ein plastisches Bild. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dann sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Der lebt so, Schritt für Schritt immer mehr, wie Hebräer 13 sagt. Und dann fügt Jesus noch hinzu diesen Nachsatz, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Sie können sich ohne Jesus religiös abrackern und abstrampeln, so viel sie wollen. Sie werden vielleicht ein bisschen Moral, vielleicht ein bisschen Fassade, vielleicht ein bisschen christlichen Leistungssport zu Wege bringen. Aber sie werden nicht dieses Leben erfahren und leben, von dem Hebräer 13 hier redet. Und deswegen ist das so wichtig. Durch Jesus, du brauchst die Verbindung zu ihm. Jesus sagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, wer sich an mich hält und mit mir lebt, der bringt viel Frucht. Und das heißt ganz deutlich, alles, was wir wirklich brauchen, muss uns gegeben werden. Alles, was wir wirklich brauchen, muss uns gegeben werden. Und derjenige, der es uns gibt, ist Jesus. Welches geschieht durch Gnade. Und darum ist die einzig angemessene Antwort auf die Botschaft des Hebräerbriefs, die wir jetzt in diesen 2-3 Tagen ein wenig miteinander studiert haben. Die einzig angemessene Antwort auf diese Botschaft ist das Lied, was wir jetzt singen wollen. Bei dir, Jesu, will ich...